Soldaten irgendwo an der Front arbeiten und ja, viele nicht mehr zurückkehren. Jemand anders hat mir erzählt aus Moldawien, dass dort so vielen Kindern die Väter fehlen, weil sie arbeiten und arbeiten, um einfach nur das Allernötigste zu verdienen, damit was zu essen da ist. Und da ist zwar ein Vater, aber da ist kein gegenwärtiger Vater. Und ich glaube, das ist auch oft in unserem Land so. In den vergangenen Wochen bin ich immer wieder im Gespräch mit Menschen, Lebenssituationen begegnet, in denen der Feind auf eine ganz subtile Weise Menschen ihre Sicherheit, ihres Wertes, ihre Würde, ja, und ich würde sagen auch ihre Identität beraubt hat. Und manchmal habe ich mich gefragt, wie ist es denn eigentlich möglich und dass uns, und ich schließe mich da natürlich auch mit ein, der Feind immer und immer wieder doch für dumm verkauft und uns so seine Lügen ins Ohr flüstert. Und ich bin davon überzeugt, dass so manches damit zusammenhängt. Welches Bild habe ich eigentlich von Gott? Und weißt du, unser Gottesbild, es wird geprägt durch unser Leben. Da ist unsere Kindheit, da ist deine Ausbildung, da ist dein Studium, da ist das Umfeld, dein Freundeskreis, in dem du dich bewegst. All diese Dinge sind mitprägende Faktoren für dieses Bild, das sich festsetzt. Und ich weiß nicht, welches Bild in deinen Gedanken aufpoppt, wenn du an Gott denkst. Vielleicht ist da der allmächtige Gott. Oder der Schöpfer des Universums, oder der gerechte Gott, oder der heilige Gott, oder vielleicht Jesus, der Retter. Und all diese Gottesbilder, ja, sie sind richtig, aber sie zeichnen nur einen kleinen Teil von diesem gesamten Bild, wer Gott eigentlich für dich sein möchte. In Johannes 14, Vers 6 kennen wir oder finden wir dieses bekannte diesen bekannten Vers, viele von euch kennen ihn vielleicht, da heißt es oder sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn Jesus sagt, dass er der Weg ist, dann müssen wir uns natürlich schon die Frage stellen, ja, wo führt denn dieser Weg eigentlich hin? Was ist denn das Ziel von diesem Weg? Und was mir erst neulich in meinem Nachdenken über dieses Wort so bewusst geworden ist, ist, dass Jesus eigentlich den eigentlichen Grund seiner Menschwerdung hier beantwortet. Im zweiten Teil dieses Verses zeigt er uns, wohin dieser Weg führt, welche Wahrheit und welches Leben er ist. Und er beantwortet diese Frage, indem er sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus wurde Mensch, um dir und mir den Weg zum Vater zu zeigen. Und dann sagt er im siebten Vers, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Jesus ist wie ein Spiegel, der uns diese göttliche Eigenschaft des Vaters nahe bringt und zeigt. Und deshalb hatte er das Anliegen, alle falschen Bilder, die wir von Gott vielleicht haben könnten, zu entkräften. Und diese Lüge der falschen Gottesbilder, weißt du, sie ist fast so alt wie die Menschheit. Erinnerst du dich in 1. Mose 3, wo die Schlange sagt, ja, sollte denn Gott gesagt haben? Und Misstrauen kam in die Beziehung zwischen Mensch und Gott hinein. Er will euch doch nur vom Besten fernhalten. Und so hatten die Menschen von diesem Moment an ein verzerrtes Bild von dem, wer Gott eigentlich für dich und für mich sein möchte. Von diesem Moment an konnten Adam und Eva nicht mehr mit Gott als ihrem Vater verkehren, weil sie dachten, Gott will nicht mein Bestes und die Vertrautheit zwischen Gott und Mensch war zerrissen. Und wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir das Herz von unserem Vater im Himmel. Dem, der heilt, der wiederherstellt, der zum Leben erweckt, der vielleicht schon in dir gestorben ist. Der zum Leben erweckt, was vielleicht schon in dir gestorben ist. Der uns zuerst liebt und dann unsere Leben erneuert. Das ist der Vater im Himmel. Und wenn Jesus zu Zachäus sagt, ich muss heute in dein Haus kommen, dann zeigt es mir, dass seine Liebe zu mir größer ist, als meine Schuld es jemals hätte sein können und mich von ihm hätte trennen können. Und wenn Jesus einen Bartimäus heilt und ihm sein Augenlicht wiederschenkt, dann weiß ich, dass er auch in deine und in meine Nöte hineinkommt, um wiederherzustellen, um zu heilen. Wo immer ich Jesus sehe, zeigt es mir das Wesen des Vaters im Himmel. In Johannes 14, Vers 9 erklärt Jesus seinen Jüngern und damit auch dir und mir, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Barmherzigkeit, die Liebe, die Fürsorge, die Gnade, die Annahme, die sich hier in Jesus ausdrückt, sie zeigt uns einfach, wie der Vater ist. Und warum es so wichtig ist, dass du und ich, dass wir verstehen, wer der Vater ist. Weil ich nur dann meine Würde, meinen Wert, meine Identität in Gott finden kann, in einer Herzensverbundenheit auch mit Gott leben kann, wenn ich verstehe, wer mein Vater im Himmel für mich wirklich ist. Ich glaube, man muss immer zweimal drücken, das ist interessant. Für manchen von uns ist es sicher die Beziehung zu unserem irdischen Vater so eine Hilfe, Gottes Wesen zu verstehen, weil du vielleicht einen Vater hattest, der Zeit hatte, der in dich investiert hat, der sein Bestes für dich gegeben hat. Für andere ist es vielleicht eher ein Hindernis. Ich erinnere mich, wie ich in unserem Kinderheim mal so unsere Kinder gefragt hatte. Mir war es immer wichtig, in unserem Kinderheim Kindern den Weg zum Vater im Himmel zu zeigen. Und ich habe immer von dem liebevollen und von dem guten Vater gesprochen, bis ich mir eines Tages mal überlegt habe, was denkt denn eigentlich ein Straßenkind, wenn es an den Vater denkt? Und dann habe ich sie einfach mal gefragt. Und dann sagt mir einer, naja, wenn ich an den Vater denke, dann denke ich an einen, der nie da war. Und wenn er da war, dann war er besoffen. Und ein anderer hat gesagt, naja, wenn ich an den Vater denke, dann denke ich an den, der meine Mutter betrogen hat und der nichts wie unser ganzes Geld verspielt hat. Und dritter hat gesagt, mein Vater ist immer ausgetickt und hat uns missbraucht bis aufs Letzte. Ich habe keine gute Erinnerung an den Vater. Und so war ich mit 26 Jungs gesessen und jeder von ihnen hat so eine Frusterlebnis mit seinem Vater erzählt. Und der Letzte hat gesagt, naja, wisst ihr, ihr habt wenigstens alle noch einen Vater gehabt. Als meiner hörte, dass meine Mutter mit mir schwanger ist, dann ist er einfach abgehauen. Und ich weiß, du musst nicht ein philippinisches Straßenkind sein, um einen solchen Vater zu erleben. Und unsere Erlebnisse mit unseren Vätern müssen vielleicht auch gar nicht so drastisch sein, um einen Bruch in unserer Vaterbeziehung entstehen zu lassen. Ja, vielleicht hattest du einen Vater, ja, so wie ich, der immer beschäftigt war, der zwar für seine Familie da sein wollte, aber mein Vater hat 3 Jobs gemacht. Und wenn er zu Hause war, dann war er müde und hat meistens geschlafen. Oder vielleicht war dein Vater mit seiner Rolle als Vater einfach überfordert gewesen. Und so ist vielleicht ein Zerrbild in deinem Hinblick auf deine Gottesbeziehung entstanden. Aber ich weiß, dass Gott größer ist als die Lügen, die der Feind in dein Leben vielleicht so ganz subtil hat hineinfließen lassen über Gott durch deine Vatererlebnisse oder durch dein religiöses Denken vielleicht auch in dein Leben so hineingesprochen wurden. Und so finden wir uns vielleicht wieder in dem Denken, dass Gott sich nicht um mich kümmert, weil er mit anderen, wichtigeren Dingen beschäftigt ist. Dass ich für ihn vielleicht gar nicht so wichtig bin oder nicht gut genug bin, dass er sich mit mir beschäftigen würde und mit meinen kleinen Anliegen. Aber all diese Dinge entsprechen in keiner Weise der Wahrheit. Und mancher sucht vielleicht das Vakuum in seinem Herzen mit allem Möglichen zu stopfen. Wir suchen Anerkennung durch Dinge oder Leistung oder andere durch Beziehungen. Und dabei trifft mancher auch unkluge Entscheidungen. Wir erlauben den falschen Personen Einfluss auf unser Leben zu nehmen und schlussendlich verlieren wir uns auf der Suche nach unserer eigenen Identität. In der eigenen Anstrengung. Und dabei verzerrt sich nicht nur unser Bild von Gott, sondern auch das von unseren Mitmenschen. Wir sehen unseren Nächsten nicht mehr als eine Gelegenheit, ein Segen für ihn zu sein, sondern wir leben vielleicht im Vergleich. Wir kämpfen mit den Ellbogen, um größer zu sein, wenn auch nur ein bisschen. Wir suchen unsere Anerkennung, wir suchen unseren Wert, wir suchen unsere Zustimmung beim Menschen, aber nicht mehr vom Vater im Himmel. Und Wir erleben, wie eine Kluft entsteht. Eine Kluft von dem, zwischen wie Gott uns sieht und dem, wie wir uns selbst wahrnehmen. Wie ich möchte, dass andere mich sehen und wie ich mich selbst sehe. Und diese Kluft, sie ist dieser Ort, wo die Unsicherheit wächst und unser Selbstwert schrumpft. Und es ist so wichtig, dass wir diese Kluft schließen und anfangen, uns, du und ich, uns aus der Perspektive des himmlischen Vaters zu betrachten. Gott möchte, dass wir dieses Vakuum in unserem Herzen nicht irgendwo, sondern bei ihm füllen lassen. Wir können nur dann verstehen, wer wir sind, also unsere Identität finden, wenn wir verstehen, wer der Vater ist. Der Jakobusbrief, er erinnert uns daran. Dort lesen wir nämlich, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Er ist der gleichbleibende gute Gott für dich und in deinem Leben. Denn am Ende liegt das Fundament für mein Selbstvertrauen und für meine Identität in dem, wie ich die Liebe des Vaters im Himmel für mich so ganz persönlich ergreifen kann. Denn dort, wo ich weiß, dass ich das geliebte Kind des himmlischen Vaters bin, wird eine innere Sicherheit Raum in meinem Herzen finden. Wir hatten gestern unseren arabischen Gottesdienst in Altensteig gehabt und da war eine Frau und sie hat kurz danach noch mit mir gesprochen und sie sagte mir, dass sie jetzt in einem Altenheim arbeitet und dass sie so eine Liebe für die Menschen hat. Und dann sagte sie, früher hatte sie überhaupt keine Lust, sich mit diesen Leuten zu beschäftigen, aber sie ist der Liebe des Vaters im Himmel begegnet und er hat ihr geholfen, all den Schmerz von Flucht und Vertreibung hinter sich zu lassen. Und aus dem heraus ist in ihr so eine Liebe zum Vater, zu den Menschen hin entstanden, wie sie sie vorher nie kannte. Und ich glaube eben, dort wo ich weiß, dass ich dieses geliebte Kind vom Vater bin, dort entsteht so eine innere Sicherheit in meinem Herzen. Die Liebe des Vaters, sie macht mich nicht perfekt, aber ich kann mit meiner Schwäche in einer Weise umgehen, dass sie mir nicht die Würde und den Selbstwert stehlen können. Und deine Schwäche werden deine Motivation und deine Entscheidungen nicht mehr einfach überdölpeln oder beeinflussen können. Und das ist wichtig, denn unsere Entscheidungen, sie haben einen außerordentlich hohen Einfluss darauf, wie unser Leben verläuft. Aber manch einem fällt es schwer, richtige Entscheidungen im Leben zu fällen. Weil da so diese innere Unsicherheit ist, weil da so gewisse Antreiber in uns sind, Gefühle von Minderwertigkeit. Mir sagte mal ein ehemaliger Straßenjunge, weißt du Harald, es wäre besser gewesen, ich wäre nie geboren worden. Und vielleicht sind auch dir schon solche Gedanken durch deinen Kopf gegangen. Zerbrochene Familien, Missbrauch oder Beziehungen, die toxisch sind, haben Narben vielleicht auch auf deinem Herzen hinterlassen. All das, es ist Nährboden für innere Unsicherheit. Dinge, die der Feind nutzt, um dir Lügen über dich selbst ins Ohr zu flüstern. Und deshalb ist es so wichtig, dass du und ich, dass wir immer wieder in den Worten der Wahrheit blättern und nachschauen. Was sagt eigentlich Gott über mich? Und was sagt eigentlich Gott zu mir? Und in Epheser, vielleicht könnt ihr hinten mal eins weiter drücken, jetzt. In Epheser 1, Vers 6 lesen wir, zum Lob seiner herrlichen Gnade, der uns begnadet hat in dem Geliebten. Du darfst wissen, du bist angenommen, du bist begnadet durch Jesus. Glaube wächst, wo sich unser Gottvertrauen entwickelt. Und in Vers 7 geht es weiter. In Vers 7 geht es weiter, in ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Du bist angenommen, du bist wertgeschätzt. Das ist nicht, weil du dich anstrengst und weil du dich abrackerst und abarbeitest und versuchst, alle möglichen frommen Regeln zu halten. Nein, es ist, weil er sich entschlossen hat, alles für dich zu geben, weil er dich lieb hat, weil du ihm wertvoll bist. Du bist nicht angenommen, weil du gut genug gebetet hast oder heilig genug geworden bist. Du und ich, wir sind angenommen, weil das Blut Jesu uns in die Gegenwart Gottes gebracht hat. Weil das Blut Jesu und die Tatsache, dass du seine Vergebung für dich angenommen hast, dich zu einem Sohn, zu einer Tochter Gottes gemacht hat. Deshalb bist du angenommen. Daraus dürfen wir unsere innere Sicherheit ziehen. Darin dürfen wir verwurzelt sein und bleiben. Deine Annahme als Kind Gottes hat ihre Grundlage in dem Reichtum seiner Gnade. Deine Identität liegt nicht in irgendetwas, was du für ihn getan hast oder je tun könntest. Und wo wir das begreifen, da schließt sich diese Kluft zwischen dem, wie wir uns sehen und wie Gott uns sieht. Und das Wort Gottes geht weiter. In Römer 5, Vers 5 lesen wir, da ist es schon, super, lesen wir, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Du bist beschenkt. Durch den Heiligen Geist fließt Liebe Gottes in dein Herz hinein. Du und ich, wir sind gerufen, Menschen zu sein, die in dieser Weise leben, in dieser Zeit einen Unterschied zu machen, die nicht geprägt sind vom Mainstream, nicht getrieben sind von irgendeiner Zukunftsangst. Warum kannst du Hoffnung weitergeben, Sicherheit in eine unsichere Zeit hineinbringen, Ermutigung schenken, anderen Würde und Wertigkeit zusprechen, weil du den Vater kennst, weil du weißt, wie er über dich denkt, was seine Liebe durch den Heiligen Geist hineingesprochen ist in dein Herz, in dein Innerstes hinein ausgegossen wurde und dir Identität und Sicherheit und Selbstwert gibt. Liebe Gottes in dein Herz hineingegossen. Lass uns immer wieder um diese Gabe des Heiligen Geistes in unserem ganz alltäglichen Leben bitten. Ein zweites, wie Gott Heilung in unser Leben bringt, ist der Dienst, den Jesus an uns tut. Neben der primären Versöhnung mit Gott und Gnade, die Jesus in unser Leben so hineingebracht hat, ist seine nächste Priorität für uns, zerbrochene Herzen zu heilen und in die Freiheit hinein zu entlassen. In Lukas 4, Vers 18 sagt Jesus von sich: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Wir könnten jetzt eine ganze eigene Predigt über diese Verse machen, aber heute Morgen möchte ich nur für einen Moment auf Situationen von Menschen eingehen, die innerlich zerschlagen sind. Entmutigung, Niedergeschlagenheit, schwere Herzen, wisst ihr, sie engen unseren Blick ein und schalten uns um auf einen irgendwie den Tag überleben Modus. Und wenn dieser Zustand länger anhält, dann fangen wir an, Gefangene unserer selbst zu werden. Und wir sehen keinen Ausweg mehr. Wir schauen irgendwie durch den Tag hineinzukommen. Aber weißt du, der Dienst Jesu ist es, die Zerschlagenen in die Freiheit hineinzuentlassen und Gnade Gottes über dir und mir zu proklamieren. Wie geschieht das? Indem wir zu Jesus kommen. Erinnerst du dich in Matthäus 11, Vers 28, dieses bekannte Wort, wo Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, wenn ihr mühselig und wenn ihr beladen seid. Ich bin es, der euch erfrischen will. Gottes Liebe ist größer als alle Ungerechtigkeit, die dir vielleicht jemals widerfahren ist. Sie hat die Kraft, mitten in deinen Schmerz Heilung hineinzutragen. Du bist geschaffen als ein Ebenbild Gottes, egal was dir in dieser Welt passiert ist. Ein Problem unserer westlichen Welt besteht darin, dass Menschen ihren Selbstwert so völlig von äußeren Dingen abhängig machen. Wohlstand, Status, unser Herz mag im Himmel sein, aber unsere Füße sind auf dem Boden, und ich stelle fest, dieser Boden, der kann ganz schön schmutzig sein, auch für Menschen, die Gott lieben und ihm nachfolgen. Und so leicht geschieht es, dass auch Christen ihren Wert von diesen Dingen einfach abhängig machen und dabei vergessen, dass die Bibel bereits dich und mich in den ersten Zeilen so sehr mit Würde beschenkt hat. Gott sagt: Du bist etwas, was mir im Ebenbild ist. In 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau. Überleg dir mal, wenn du morgen in den Spiegel schaust, puh, da schaut mich Gott aus dem Spiegel an, ein Ebenbild von ihm, ist das nicht genial? Ich musste mir das einige Male in meinem Leben bewusst machen. Wow, da schaut mich aus dem Spiegel ein Ebenbild Gottes heraus an. Auch wenn ein paar Falten im Gesicht sind und die Haare weniger werden. Ich bin's ihm wert, dass er mich mit Würde beschenkt. Egal wie grau die Haare sind, egal wie viel Pickel du vielleicht im Gesicht hast. Du und ich, wir sind als Gegenüber nach seinem Bild geschaffen. Und nicht nur das, egal was andere, was gesellschaftliche Ansprüche vielleicht von dir sagen, der Schöpfer des Universums findet dich cool genug, dir zu sagen: Ich will in dir wohnen. Ich will in dir Wohnung beziehen. Ihr kennt vielleicht diesen Vers aus 1. Korinther 6, Vers 19, wo es heißt: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Er, der Heilige Geist, er, der dreieinige Gott, hat sich dich ausgesucht, um in dir ein Zuhause zu finden. Und dabei ist es ihm völlig egal, wie viele Muskeln du an den Armen oder Falten du im Gesicht hast. Wo wir das verstehen, schließt sich diese Kluft zwischen meiner Selbstwahrnehmung und dem, wie der Vater im Himmel auf dein Leben schaut. Und dann sitzt du vielleicht hier heute Morgen im Gottesdienst und der denkst dir, ja, Harald, du zeichnest wieder so ein total perfektes Bild, wie alles so klasse ist. Aber du weißt gar nicht, was in meinem Leben alles schief gegangen ist. Da ist vielleicht die zerbrochene Beziehung und du weißt, du hast auch deinen Anteil daran. Oder du hast einen Bruch in deiner Karriere oder finanziell hast du irgendwas an die Wand gefahren und sicher sagt mancher Lebensumstand, dass es auch Zeit für eine Veränderung ist und du umkehren musst. Aber ich denke an die Geschichte von dem verlorenen Sohn und ich habe gedacht, ist das nicht interessant? Konnte irgendeine der falschen Entscheidungen, die dieser verlorene Sohn getroffen hat, irgendetwas an seinem Wert ändern? Ihr kennt alle die Geschichte, wie dieser Sohn durch die tiefsten Tiefen des Lebens ging, bei den Schweinen aus dem Trog gegessen hat und irgendwann sagt, ich glaube, es ist an der Zeit umzukehren, zurück zu meinem Vater. Und ich bin so beeindruckt, weil es dieses Bild zeigt, wer der Vater im Himmel für dich und für mich ist. Kein Mist in unserem Leben, den wir gebaut haben, kann uns von dieser Liebe trennen und wegnehmen. Ihr kennt dieses Bild, wo dieser Sohn so aus der Ferne zum Vater hin schlürft und sich überlegt, was er denn sagt, um irgendwie wieder als Tagelöhner arbeiten zu können. Und was tut er, der Vater? Er rennt ihm entgegen, er umarmt ihn, egal wie er stinkt, er küsst ihn und er ist so dankbar, seinen Sohn in seine Arme schließen zu können. Und ich glaube auch da, wo du dich heute Morgen vielleicht unwürdig fühlst für Gott, sagt er, komm, vergiss das, ich habe dir schon lange vergeben. Du bist mein, ich freue mich, dich in meine Arme zu schließen. Weil du mein Kind bist und deine Fehler, sie konnten nicht verhindern, dass ich dich trotzdem liebe. Ich habe alles für dich gegeben, weil du so wertgeachtet bist in meinen Augen, sagt uns die Bibel. Komm zurück zu mir, justiere dein Leben und du wirst erleben, wie der Vater im Himmel so manchen Bruch in deinem Leben heilt und wiederherstellt. Und so wie Gott im Alten Testament in Joel 2, Vers 25 dem Volk Israel sagt, magst du mal noch eins weiter? Und ich glaube noch mal eins, genau. Sagt, und so will ich euch die Jahre wieder erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken und die Larven und das Geschmeiß und die Rauben gefressen haben. Wisst ihr, vielleicht hast du so eine Zeit hinter dir, vielleicht steckst du in so einer Zeit und Gott sagt, nee, ich lass diesen Zustand nicht den Dauerzustand deines Lebens sein. Ich will es dir zurückerstatten. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, deine Zukunft, und ich sage das immer und immer wieder auch unseren Straßenkindern in Cebu, die so viel Schlimmes, so viel Elend erlebt haben, die auch in ihrem Frust und in ihrer Not so viel falsche Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben. Und ich sage es ihnen immer wieder, deine Zukunft muss nicht von deiner Vergangenheit bestimmt bleiben. Unser Vater im Himmel, er ist hier, um zu lieben, um zu heilen, um wiederherzustellen. Und weißt du, wenn wir verstehen, dass die Liebe, welche Gott, der Vater, für Jesus hat, in der gleichen Weise dir und mir gilt. Und falls du daran zweifelst, lies mal in Johannes 17, die Verse 23 und 24 nach. Dann kannst du ganz getrost so deine Unsicherheiten, deine Sorgen, deinen mangelnden Selbstwert, deine Ängste einfach hinter dir lassen. Jeder von uns hat Brüche im Leben. Aber Jesus ist gekommen, um wiederherzustellen, um wieder ganz zu machen, um zu erstatten, was der Feind geraubt hat. Und er ist gekommen, um dir und mir den Vater im Himmel zu zeigen. Und wo du auf Jesus schaust und den Vater findest, kannst du mit Paulus sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das wünsche ich dir, dass du vielleicht in dieser Weise in die nächste Zeit hineingehen kannst. Und ich möchte uns einladen, heute vielleicht so einen ganz kleinen Moment zu nehmen, wo nur du und dein Vater im Himmel miteinander reden. Und vielleicht stellst du fest, ja, ich konnte Gott nicht vertrauen, weil ich dieses erlebt habe oder jenes erlebt hat. Und vielleicht ist es ein Moment, wo du sagst, Jesus, ich will dir neu vertrauen. Ich will mich neu mit dir auf den Weg machen. Und vielleicht sagst du, ja, diesen Schmerz, ich möchte zu dir kommen und ich möchte ihn ablegen vor dir. Und ich will vertrauen, dass du heilst, dass du wiederherstellst, dass deine Gnade hineinkommt, dass Veränderung kommt und dass ich dich erleben darf als den Vater im Himmel, der mich einfach nur lieb hat. Und dass du vielleicht auch Heilung hineinbringst, wo falsche Vaterbilder in meinem Leben angefangen haben zu operieren. Und vielleicht kannst du es ihm sagen und ich möchte dann diese Predigt einfach mit einem Gebet noch vollends zum Abschluss bringen. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden von uns zutiefst kennst. Unser Leben, unsere Erfahrungen, das Schwere, die Verletzungen, die Brüche, auch unsere eigenen Fehler und schuldhaftes Handeln. Und dennoch liebst du uns. Vater im Himmel, ich möchte dir jedes stillgesprochene Gebet jetzt so ganz bewusst beten, ergeben und erbitte, dass du in deiner liebevollen, heilsamen Weise hineinkommst in diese unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und egal, was ich heute Morgen gesagt habe, ich glaube, es braucht deinen Himmelszuspruch. Der sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich will heilen, was in dir zerbrochen ist und ich will wiederherstellen. Und ich bete, dass du dich mit jedem Einzelnen in diesem Raum in den nächsten Wochen auf den Weg machst, damit Menschen verstehen, wer du bist und welche Sehnsucht du hast für uns, deine Kinder. Sei gesegnet, ihn, den Vater, Stück um Stück und mehr zu entdecken und auf dieser Entdeckungsreise zu erleben, wie Stück und Stück und mehr Heilung Form annimmt in deinem Leben. Amen.
Vielen Dank, Harald. Ich habe jetzt noch